Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Katrin Ohlendorf ist heute am Mikro. Schönen Abend euch allen da draußen. Ja, letzte Woche ging es hier im Hörsaal darum, was das eigentlich ist, dieses gute Leben, das wir uns alle wünschen. Und daran knüpfen wir heute an und schauen mal genauer auf die Medizin, die Biomedizin. Fortschritte in diesem Bereich, bessere Heil- oder Präventionsmethoden also, ermöglichen uns ein besseres Leben. Ja, das würden die meisten von uns wohl erstmal unterschreiben. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn der Fortschritt, der macht was mit uns, mit unserer Gesellschaft, mit unseren Wünschen und mit den Grenzen, die wir ziehen.
Wie wächst die Bedeutung der Medizin für unsere Vorstellung davon, was menschliches Leben ist und eben auch was gutes menschliches Leben ist oder sein kann?
Was heißt Gesundheit eigentlich und welchen Beitrag kann jetzt die Biomedizin leisten?
Wir werden auf das Altern zurückschauen in einigen Dekaden, wie wir heute vielleicht auf die Pestepidemien des Mittelalters zurückschauen.
Wann und warum sollten wir es denn gut finden, wenn wir den Verfügungsspielraum über den eigenen Körper einschränken?
Geburt, ADHS, Pubertät, Schwangerschaft, Vergesslichkeit und Sterben sind alles Vorgänge, die medikalisiert wurden.
Die Gesellschaft ist hier gefragt, aber nicht unbedingt ein direktes Verbot von Neuroenhancement.
Das gehört zum Leben dazu, dass Menschen altern. Ja, womöglich ist es sogar eine Bedingung für ein gutes Leben.
Der biomedizinische Fortschritt wirft also eine Menge Fragen auf. Und wie die kleine Vorschau eben schon vermuten lässt, im Hörsaal werden heute eine Menge Fragen gestellt, die auch gar nicht so einfach zu beantworten sind, beziehungsweise die jeder von euch für sich beantworten muss. Es ist wichtig, diese Fragen zu stellen, weil wir sonst womöglich Entwicklungen verpassen oder einfach hinnehmen, die gar nicht gut sind für uns oder die Gesamtgesellschaft. Zum Beispiel, in welchem Maße es in Ordnung ist, das Altern medizinisch zu bekämpfen. Oder ob wir biomedizinische Methoden nicht nur zum Heilen oder Verhindern von Krankheiten verwenden wollen, sondern auch, um gutes Leben noch besser zu machen. Stichwort Selbstoptimierung oder Enhancement auf gut Deutsch. Daniel Strech ist Medizinethiker und Marc Schweder Bioethiker. Das sind unsere Vortragenden heute. Wir haben sie ja eben schon mal kurz gehört. Und ihr Job ist im Prinzip genau das, eben solche kritischen Fragen aufzuwerfen und zu analysieren. Die beiden haben je einen Kurzvortrag gehalten im Rahmen der Tagung Technologischer Fortschritt und gutes Leben, die das Kulturwissenschaftliche Institut Essen am 19. und 20. November 2015 organisiert hat und aus der wir gleich einen Ausschnitt hören werden. Das Panel der beiden hieß »Sind wir gut genug? Medizin und Biotechnologie zwischen Heilung und Selbstoptimierung«. Den Anfang hat Daniel Strech gemacht. Er ist von Haus aus zum einen Mediziner und zum anderen Philosoph und ich finde, das ist eine ziemlich gelungene Mischung für dieses Thema. Und er ist Professor am Institut für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin der Medizinischen Hochschule Hannover. Daniel Strech.
Vielen Dank für die Einladung nach Essen zu diesem spannenden Symposium und die Möglichkeit, dass ich jetzt den Bereich Biomedizin in diese Klammer Fortschritt, gutes Leben versuchen darf einzuweben. Ich habe meine Aufgabe so verstanden, dass ich eher so den allgemeinen einführenden Vortrag mache. Danach hören Sie von Marc Schweder ja nochmal einen Vortrag, der sich einen Bereich, der, was ich vielen, die wir hier versuchen könnten, zusammen abzudecken, mal so ein bisschen noch weiter in die Tiefe zu gehen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, kurz mal darzustellen, wie ich jetzt hier vorstellen würde, wie sich gutes Leben, Biomedizin, Fortschritt in so einer, was ich Systematik darstellt, vor allem um die beiden Leitfragen auch vielleicht zu beantworten, die ich bekommen habe. Und dann aber habe ich mir zwei, drei Beispiele rausgesucht aus dem Bereich Biomedizin, wo ich, das ist jetzt meine Anschlussüberlegung, versuche so ein bisschen darzustellen, welche Form von Organisation, Steuerung da aktuell passieren, wo aber auch halt immer deutlicher wird aktuell, dass da im Grunde sowas wie Bürgerbeteiligung, Partizipation vielleicht die Antworten sind, die uns da im Grunde weiterbringen als weitere vertiefte philosophische, ethische Analyse. Das ist so ein bisschen mein Versuch. Die beiden Leitfragen, die ich hatte, waren, was heißt Gesundheit eigentlich und welchen Beitrag kann jetzt die Biomedizin leisten? Und spezifisch kann Biotechnologie heilen. Als ich das beantworten dachte, ich mache das jetzt über so eine, was ich Systematik. Und in dem ersten Block versuche ich darzustellen, dass ich jetzt genau Gesundheit so verorten würde, wie das gestern hier über Ressourcenansätze oder Capabilities Approaches oder andere Anliegen getan wird. Also Gesundheit ist ein Teil von verschiedenen, die uns vielleicht irgendwo bei sozialen Chancen zumindest unterstützen können. Und soziale Chancen ist auch wiederum nur ein Bereich, der vielleicht das Gesamtbild von gutem Leben auszeichnen. Von daher haben wir jetzt mit Biomedizin vielleicht einen sehr kleinen Bereich, den die erstmal als primäre Idee zumindest fokussieren, nämlich den Bereich Gesundheit. jetzt die Frage, was ist denn eigentlich Gesundheit? Und dann weiche ich aus und sage, das möchte ich gar nicht beantworten, weil das eine ewig lange Debatte ist, ob man das überhaupt hinkriegt, Gesundheit zu definieren, von Krankheit abzugrenzen. Man kann sich ein bisschen einfacher, was ich mache, zumindest glaube ich für die Diskussion auch hilfreich, dass man sagt, ich sage Ihnen einfach, dass ich das glaube, wir würden relativ viel Konsens haben darüber, dass es sowas gibt wie, was ich, Symptome und Leidenszustände, also körperliche, physische halt Leidenszustände, die dann auf Krankheitssymptome halt reduziert werden. Und da möchte man jetzt eingreifen. Ob man das am Ende Gesundheit und Krankheit nennt, ist nochmal ein anderer Wunsch. Biomedizin ist eine derjenigen, die halt versuchen können, Symptome und Leidenszustände irgendwie zu optimieren, im Sinne von minimieren, also einem natürlichen Stadium wieder zuzuführen, sind aber auch nicht die einzigen. Viel Public Health Forschung, die zeigt, dass es im Grunde viele soziale Determinanten gibt, die über Arbeit und Bildung und andere Bereiche definiert werden können, die es zum Teil heutzutage in so hochtechnologisierten Gesellschaften wie hier fast noch besser schaffen, Gesundheit zu fördern oder Krankheitszustände runterzufahren als die Biomedizin. Also beide versuchen da irgendetwas zu ändern bei Symptomen und Leiden. Und damit sind wir auch bei dem Begriff, kann jetzt Biotechnologie heilen? Das wird sie vielleicht versuchen, das zu tun, aber vielleicht ist das gar nicht der Anspruch, den sie einlösen muss. Sie wird halt vor allem zeigen müssen, schafft sie es, bestimmte Leidenszustände, Symptome, die wir als solche irgendwie akzeptieren als Gesellschaft, als Leidenszustände, die vielleicht zu minimieren. Und der Fortschritt und die Optimierung versucht erstmal in diesem Feld tätig zu werden. Kann aber natürlich auch sogar überschlagen in so einen Bereich von Enhancement, dass man sogar mit biotechnologischen Mitteln über irgendetwas hinauskommt, was wir aktuell auf jeden Fall so verhandeln, dass es eher die Natürlichkeit wäre und dann irgendwie, was ich, mehr ist. Ich komme gleich zu einigen Beispielen, wo ich das ein bisschen, was ich vertiefen möchte mit dieser Anschluss- und Governance-Frage, will aber natürlich nicht darin starten, ohne zumindest so das Spektrum der Biomedizin und Ethik genannt zu haben. Ich würde sagen, dass die meisten mir folgen würden in meiner Community, dass wir so grob drei Bereiche unterscheiden. Klinische Ethik, also so die Arzt-Patienten-Interaktion, vielleicht auch Angehörige, wo ethische Fragen entstehen, zum Beispiel in der Reproduktionsmedizin. PIT steht hier für Präimplantationsdiagnostik. In der Psychiatrie immer wieder Fragestellungen, wie viel Zwang ist da erlaubt und nicht. Fragen am Lebensende, gerade große Debatte natürlich in allen Medien über Sterbehilfe. Was dürfen die Ärzte, was dürfen sie nicht? Der zweite Bereich ist dann die Systemebene, eher Public Health Ethik mal verkürzt, wo es viel um Fragen der Priorisierung geht, Verteilung von Organen für, was ich, Transplantation, nach welchen Algorithmen wird das gemacht, was ist mit Impfstoffen, wenn wir mal nicht genug davon haben und plötzlich kommt doch eine Pandemie und wir müssen da priorisieren, wer was zuerst kriegt, das wird in Pandemieplänen, was ich, erarbeitet. Und wir reden auch zunehmend darüber, ob wir noch genügend Finanzen im System haben, um all das zu finanzieren, was da an neuen Fortschritt überhaupt kommt. Wie gehen wir damit in Zukunft um, wenn wir vielleicht nicht alleine über Rationalisierung das irgendwie gut verteilen können, sondern tatsächlich sogar über Priorisierung bis hin zu Rationierung nachdenken müssen. Themen wie Überversorgung, Medikalisierung gehören da rein, aber auch die Frage, wie wir Strukturen, was sich verändern können, um Patienten besser zu empowern, dass sie in diesem komplexen System heute noch wirklich informierte Entscheidungen treffen können. Solche Dinge wie Arztbewertungsportale zum Beispiel ist ein Bereich, in dem wir Hannover so ein bisschen was gearbeitet haben. Was stecken da für Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen drin? Und dann parallel, da läuft natürlich dazu der Bereich Forschungsethik, den gibt es auf der Mikroebene, wie auf der Makroebene wird geforscht in der Biomedizin. Da sind klassische Fragen der Arzneimittelforschung natürlich relevant mit all seinen auch immer wieder neuen Herausforderungen. Tierforschung im Grunde fast international als Feld der Ethik relativ vernachlässigt. Es gibt relativ wenig Personen, die sich dezidiert mit Tierforschungsethik beschäftigen, aber es gehört im Grunde auch in den großen Bereich der biomedizinischen Forschung. Und dann so neuere Schlagwörter wie Big Data Forschung, Biotechnologie, die ich mir gleich eher so rausknüpfen werde, um so ein paar halt Dinge zu demonstrieren. Nämlich, ich fange gleich mit einem an, das passt natürlich sehr gut in diese Optimierung Biomedizin, was ist gutes Leben, Querschnitt. Ich habe dazu selber nicht inhaltlich gearbeitet, aber ich will ja hier auch nur so eine Art Einstieg geben, um so ein bisschen dieses Anschlusspotenzial zu zeigen. Das habe ich mir gewählt für einen bestimmten Zweck. Zuvor kurz die Definition Neuroenhancement, und ich meine jetzt das, was ich jetzt gleich komme, vor allem dieses über Pillen, was ich, schlucken, das Neuroenhancement. Also die Möglichkeit, mit Medikamenten kognitive Leistungen zu verbessern, psychische Befindlichkeit zu verbessern, dabei aber gar keine therapeutische oder präventive Absicht zu haben. Zum Beispiel, indem sie Medikamente, die eigentlich für Depressionen, für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome, für Alzheimer-Demenz, aber auch für, was ich, Bluthochdruck gedacht sind, um damit irgendwie sich zu beruhigen oder Stimmung zu erhellen, Leistungen in kognitiver Weise zu verbessern. Das scheint relativ gut zu funktionieren in einigen Bereichen. Deswegen könnte man hier als grundsätzliche ethische Frage natürlich stellen, wann und warum sollten wir es denn gut finden, wenn wir den Verfügungsspielraum über den eigenen Körper und den Geist in diesem Falle einschränken, auch eben jetzt inklusive dem Optimierungsbereich. Und dann könnte man aus der Ethik, würde man jetzt, ich bin ja eher so jemand, der mit so einem prinzipienorientierten Ansatz daran gehen würde. Ich würde jetzt nicht so mein Superprinzip formulieren wie den kategorischen Imperativ und sagen, das darf man nicht. Weil sowieso, ich würde eher verschiedene bei uns in der Biomedizin gängigen Prinzipien konsultieren und mich fragen, was ist mit dem Schaden? Also ist das irgendwie ein Schaden, der da auf die Individuen einprasselt? Gibt es da starke Nebenwirkungen? Dann wäre das zum Beispiel ein Bereich, den man sich genauer angucken müsste. Dann würde man sagen, ja, diese Medikamente können auch Nebenwirkungen machen. Die sind vielleicht gar nicht so dramatisch, aber reicht das alleine, um jetzt zu sagen, spezifisch Neuroenhancement müssen wir irgendwie, was ich, verbieten? Ist da das ethische, was ich, Problem? Da würde man sagen, wir kriegen da halt Abgrenzungsschwierigkeiten. Nehmen Sie andere Möglichkeiten, wie Sie über Ihren Körper verfügen können, wie zum Beispiel ästhetische Chirurgie und andere Bereiche. Da gibt es auch Risiken, die damit verbunden sind. Und trotzdem ist es noch nicht verboten, das zu tun. Scheinbar geht es auch so eine Art Ausmaß. Wir müssten halt zeigen, irgendwie empirisch zeigen, warum Neuroenhancement besonders hohe Nebenwirkungen für die Individuen hat. Und dann würden vielleicht die Zulassungsbehörden diese Medikamente gar nicht erst zulassen. Aber wenn sie die nicht haben, wäre es schwer, alleine mit dem Schadensargument sie zu verbieten, ohne zu zeigen, dass das irgendwie noch konsistent ist mit anderen Risiken, die wir aber akzeptieren, dass Individuen da über sich selbst verfügen können, wenn sie möchten. Ein zweites Prinzip, was dem erstmal halt, was ich, parallel steht und nicht sofort eines das andere toppt, also nicht Schaden ist wichtig, aber auch die Autonomie von Personen zu respektieren, ist wichtig. Wie sieht es damit aus? So eine typische Argumentationslinie sieht dann so aus, naja, wenn das jetzt mehr und mehr Leute nehmen, dann werden wir in so einen Nötigungsdruck verfallen und alle werden irgendwann anfangen müssen, diese Medikamente zu schlucken, um irgendwie mitzuhalten. Aber Sie hören schon, diese Idee mithalten, Leistungsgesellschaft ist im Grunde ja auch wiederum nicht neu. Was ist hier wiederum die Abgrenzung von anderen Dingen, wo wir auch vielleicht genötigt sind, diese Dinge in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel Autofahren, um mobil zu bleiben, wo auch eine Menge an Risiken mit involviert sind beim Autofahren, auch das Risiko von Fremdschaden mit drin ist, was wir aber alles irgendwie doch scheinbar noch immer in unserem liberalen Rechtsstaat erlauben und damit irgendwie versuchen zu leben. Wo ist da die Abgrenzung zu Neuroenhancement? Ist das so deutlich, dass wir da sagen können, wir verbieten Neuroenhancement, aber erlauben das Autofahren und die Handynutzung? Das dritte Prinzip zum Beispiel auch wieder einfach mal so in Reihe geschaltet, parallel zum Ganzen, wäre, wie sieht es mit Gerechtigkeit aus? Neuroenhancement könnte die Kluft zwischen Arm und Reich weiter steigern, aber wahrscheinlich wird es nicht die gesetzliche Krankenversicherung sein, die die Neuroenhancement-Sachen bezahlt. Also wird sich das halt privat zugekauft und dann könnte damit die Kluft zwischen Arm und Reich weiter gesteigert werden. Ja, Szenario, aber auch hier würde ich wieder sagen, wie grenzen wir das ab von all den anderen Möglichkeiten, uns kognitiv zu enhancen, indem wir unsere Kinder auf private Kindergärten, Schulen schicken können oder wir, was ich, nach Harvard gehen können, uns teure Fortbildungsmaßnahmen leisten können, mit denen wir uns jedes Mal quasi kognitiv und in der Leistung irgendwie enhancen. Wo ist die Abgrenzung zu den Neuro-Enhancement-Dingen? Kriegen wir das wirklich konsistent hin? Im Grunde wieder so eine empirische Frage. Wenn man deutlich zeigen könnte, dass mit Neuro-Enhancement plötzlich die Kluft dramatisch halt steigt, dann könnte man vielleicht da eingreifen. Aber als alleiniges Argument. Deswegen, selbst wenn man alle drei Sachen zusammennimmt, könnte man sowas, was Schlussfolgerung, einfach mal als steile These, ich will dann ja noch ein anderes Beispiel nennen, dass Neuro-Enhancement im Grunde gar nicht das Problem hier ist. Das Problem ist, dass wir das in eine Gesellschaft werfen, die halt unter Leistungsdruck steht, unter Beschleunigungszwang steht und die dann mit diesem Neuroenhancement genauso wenig gut umgehen kann wie mit Handys, mit Autofahren und anderen Prozessen, die wir schon diskutiert haben. Das heißt, die Gesellschaft ist hier gefragt und vielleicht der Staat oder nichtstaatliche Governance-Mechanismen, aber nicht unbedingt ein direktes Verbot von Neuroenhancement. Ein anderer Bereich, wo man vielleicht nicht den Ball sofort in quasi, in staatliche, nichtstaatliche Governance weiterschiebt aus der Ethik, ist der Bereich Big Data Forschung, einfach mal als Kontrast dazu. Big Data Forschung meint jetzt zum Beispiel, dass wir mehr Routinedaten aus der Krankenversicherung halt nutzen wollen gerne, also wir, nicht ich, weil ich bin selber kein biomedizinischer Forscher, sondern ich beforsche quasi die biomedizinische Forschung, aber die biomedizinische Forschung möchte gerne viele Daten benutzen aus den Krankenversicherungen, aus den ganzen Kliniken heraus. Sie möchte das Genom von vielen Menschen komplett sequenzieren, sie bauen Biobanken auf, in denen Gewebeproben gelagert werden von zum Beispiel Restgewebe, was bei Krankenhausaufenthalten angefallen ist, um damit in der Breite Forschungsansätze machen zu können. Forschungsprojekte, die jetzt noch gar nicht stehen. Man will einfach erstmal Daten sammeln, um dann halt wirklich Fragen beantworten zu können, die man bislang mit den typischen Methoden der biomedizinischen Forschung gar nicht hat beantworten können. Big Data Forschung. Und da ist aber zum Beispiel die Selbstregulierung aktuell sehr am Werk. Da gibt es nicht staatliche Governance, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob der Begriff der Ethikkommission den meisten geläufig ist. Jedes Projekt am Menschen, egal ob mit Gewebe oder indem man
Menschen tatsächlich in eine Arzneimittelstudie selber einschließt, muss vorher von einer Ethikkommission genehmigt werden. Die sitzen an allen Hochschulen, auch bei den Landesärztekammern. Wir haben 53 davon in Deutschland. Und die gucken sich das dann genauer an. Die gucken, ob es einen Aufklärungstext für die Studienteilnehmer gibt, sodass die eine informierte Einwilligung geben. Man kümmert sich um Datenschutz, um Transparenz. Also alles so eine Form der Selbstregulierung des biomedizinischen Apparates und der Institutionen. Da ist am Beispiel Biobanken zum Beispiel in den letzten 2-3 Jahren viel passiert. Das BMBF hat eine große nationale Biobankeninitiative gestartet mit viel Geld. Und letzte Woche ist eine große BMBF-Initiative mit, ich glaube, da sind 500 Millionen Euro vorgesehen für diese Entwicklung von diesen Data Warehouses, dass also die Kliniken, die alle jetzt überall existieren, dass die ihre Daten auch der Forschung zur Verfügung stellen können. Also viel passiert da aktuell auf nationalen Initiativen. Und die Datenschützer sagten aber erstmal, nee, das dürft ihr alles nicht. Da war die BMBF-Initiative schon längst gefördert. Und dann sagten sie, sie dürfen das gar nicht tun, was sie da vorhaben, diese Vorratsdatenspeicherung. Sie brauchen eine Zweckbindung, sonst dürfen sie gar nicht das informierte Einwilligung nennen, was sie da haben. Nur wenn der Studienteilnehmer weiß, wofür seine Daten genau verwendet werden, für welches Projekt, dann ist das okay. Aber was Sie da wollen, ist ja so eine breite Einwilligung, ein Broad Consent in Forschung generell. Das ist nicht mehr unsere Idee, das ist irgendwie nicht das, was der Datenschutz erlauben würde. Dann sind die Selbstregulierungskräfte in Gang gekommen, dann haben die Ethikkommissionen einfach mal einen Mustertext entwickelt, wie sowas aussehen könnte. Wie könnte so ein Einwilligungstext aussehen, in dem sie eine breite Einwilligung geben, dass ihre Daten für Forschung verwendet werden. Das wurde mit verschiedenen Stakeholdern diskutiert. Und andere wie die Telematik-Plattform für vernetzte Forschung, auch so ein BMBF-Geschöpf, hat ein Datenschutzkonzept vorgelegt für diese Big-Data-Forschung. Die Ethikkommission haben nochmal nachgelegt und eine Handreichung entwickelt, wie man denn Biobanken begutachten kann, was keiner so richtig verstanden hat, wie wir es eigentlich machen sollen. Es gibt weiterhin offene Fragen, aber ein Beispiel finde ich für nichtstaatliche Governance, wo sich die Forschung selbst reguliert. Und mein letztes Beispiel wäre die Biotechnologie-Forschung. Da werde ich Sie erstmal kurz erschlagen mit so 5 typischen Themen. Regenerative Medizin fällt darunter, also das Züchten von Organen, von Geweben außerhalb des Körpers. Vielleicht noch leicht genetisch manipuliert, dass der Körper das nicht so schnell abstößt, wenn Sie es ihm dann implantieren. Neuroimplantate, also jetzt keine Medikamente, sondern halt richtige Devices, die man ins Gehirn einpflanzt. Gentherapie, Nanomedizin, synthetische Biologie. Ich werde das alles jetzt nicht genauer erläutern können, aber einfach mal, um so diese Begriffsflut hier mal zu nennen. Das ist auch mal in einer anderen Hinsicht interessant für diese Debatte, glaube ich, hier, weil diese gerne auch rote Biotechnologie genannte Feld, was da alles so in der Pipeline ist, vieles von dem ist noch gar nicht irgendwie auf dem Markt und wird nicht in der Regelversorgung angewandt, aber man forscht überall danach, berührt die Gesellschaft vielleicht auf 3 neuartige Weisen, anders als das bislang Arzneimittel und chirurgische Verfahren gemacht haben. Wir haben hier damit umzugehen mit einem hohen Grad an Unsicherheit, noch in Ergänzung zu dem, was wir an Risiken haben. Also Raphael Hillerborn hatte gestern gesagt, dass sie so ein bisschen Risiko und Unsicherheit fast so in einem Bereich gepackt. Wir unterscheiden hier in diesem Bereich nochmal den Bereich von Unsicherheit, der im Grunde so ist, dass man noch gar nicht weiß, welche Risiken es überhaupt gibt. Wäre schön sogar die Risiken, was ich zu kennen. Wir wissen aber noch nicht mal, was die Risiken, was in Gänze sind. Ist das ein hohes Risiko nachher? Aber auch wann sind eigentlich positive Effekte zu erwarten? In 2 Jahren, in 20 Jahren? Und was bedeutet so die zweite Dimension, so eine Art Ambivalenz der Gesellschaft? Was meinen wir jetzt eigentlich damit? Ist das wirklich für mich ein Nutzen, der da rauskommt? Anders als bei so einem Blutdrucksenker, wo ich das irgendwie, was ich klarer für mich bewerten kann, ob das für mich ein Nutzen oder Schaden ist. Wie ist das jetzt hier? Was sind das für Wertvorstellungen in der Gesellschaft und von Subgruppen der Gesellschaft, die da mehr Nutzen oder drin Schaden sehen? Und was bedeutet eigentlich Nutzen und Schaden auf Biotechnologie? Und zuletzt das dritte, transformative Potenzial. Denn so etwas, wenn das wirklich zu dem wird, was es will, kann es auch am Menschengesellschaftsbild verändern. Und halt Transhumanismus ist plötzlich wieder in den Debatten drin. Hier merkt man, dass man natürlich auch mit nichtstaatlicher Governance reagiert. Also hier gibt es auch bei den Ethikkommissionen jetzt Überlegungen, wie können wir hier eine vernünftige Nutzen-Schaden-Abwägung machen, die dieses etwas breitere Bild von Nutzen-Schaden berücksichtigt. Geht das überhaupt? Wie sieht hier eigentlich eine gute, informierte Einwilligung ein, bevor sie einem zum ersten Mal so eine Gentherapie verfassen oder so eine regenerative Medizinmaßnahme einpflanzen? Wie müssen wir da mit Interessenkonflikten umgehen? Aber auch in dem Bereich nichtstaatliche Governance halt eben der Schwerpunkt darauf zu sagen, im Grunde brauchen wir hier, wo das alles noch in der Entwicklung ist, jetzt schon, brauchen wir im Grunde viel mehr Patienten- und Bürgerbeteiligung, als wir das eigentlich in der Biomedizin kennen. Hat vielleicht mit einem Begriff der englische Ethikrat so auf einen Punkt gebracht. Der hat einen Report herausgegeben vor 2 Jahren, der heißt Emerging Biotechnologies, Technology, Choice and the Public Good. Und da sagen die, das ist zum ersten Mal, dass wir einen Report rausgeben für eine neue biomedizinische Intervention und nicht ihnen quasi am Ende in der Konklusion so ein Spektrum von Handlungsoptionen aufzeigen, sondern im Grunde sagen, wir wissen gar nicht genau, was wir jetzt sagen sollen. Ist das ethisch gut oder schlecht? Wir brauchen mehr Public Discourse Ethics in diesem Bereich Emerging Biotechnologies. In Deutschland ist das aber es gibt so ein paar kleine Anzeichen. Es gab so ein, zwei Bürgerkonferenzen Anfang 2000. BMBF hat mal vor ein paar Jahren so einen Bürgerdialog Hightech-Medizin gestartet. Ich weiß gar nicht, wer den umgesetzt hat für das BMBF. Wir haben in Hannover mal sowas gestartet, auch BMBF finanziert, wie so eine Art Ethik-Universität. Gehe ich jetzt nicht ins Detail. Ich würde aber sagen, so als Konklusion, so eine Art von Partizipationskultur im Bereich Biomedizin oder Biotechnologie speziell gibt es in Deutschland nicht und auch international im Grunde noch nicht. Das Fazit, also was ich versucht habe darzustellen, war am Anfang, wo ich die Gesundheit da verorte, eine kleine Dimension, die ins gute Leben reinwirkt über verschiedene Schritte. Aber natürlich, Fortschritt in der Biomedizin hat schon verschiedene Seiten. Drei einfach mal hier genannt, vielleicht gibt es ja noch mehr. Das eine ist tatsächlich jetzt diese Idee, Leid zu mindern. Aber natürlich hat es verschiedene Seiten, wie sowas, dass sie selber dazu beiträgt, Beschleunigung in die Gesellschaft zu bringen durch diese Reparaturprozesse, die sie mehr und mehr anbietet, vielleicht sogar bis hin zu Enhancement-Prozessen, die dann auch sogar noch weitergehend ein transformatives Potenzial für die Gesellschaft bedeuten. Und deswegen bedeutet Ethik in diesem Kontext meinetwegen auch ein bisschen, dass wir den Staffelstab weitergeben. Zwar haben wir auch noch unsere eigenen Tätigkeiten. Wir prüfen jetzt die Stärken von Pro- und Kontra-Argumenten. Das war so mein Neuro-Enhancement-Beispiel, wo ich gesagt habe, wie man das mal vielleicht macht. Dann kommt raus, im Grunde sagen, ethisch verbieten, das ist nicht so richtig einfach darzustellen. Es geht eigentlich mehr darum, vielleicht zu verdeutlichen, wo liegen die Herausforderungen bei nichtstaatlicher Governance, was müssen Ethikkommissionen für besondere neue Aufgaben machen, aber eben auch darunter zu subsumieren, wenn sinnvoll, ist ja nicht immer sinnvoll, aber wenn sinnvoll, dann auch Bürger- oder Patientenkonsultation und Partizipation mit einzubinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Daniel Strech war das, Medizinethiker, mit einem Vortrag über Biomedizin und Ethik. Ich persönlich finde ja seine Denkanstöße sehr spannend bezüglich vor allen Dingen der Grenzziehung zwischen dem, was erlaubt ist und was nicht. Ja, eine ziemlich spannende gesellschaftliche Frage. Und da gehen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr ins Detail und zwar mit dem Vortrag von Marc Schweder, Bioethiker, der im Anschluss an Strech das Wort hatte und die Fragestellung auf ein ausgewähltes Beispiel anwendet, nämlich das Altern. Ja, großes Thema in unserer zukünftigen Seniorengesellschaft. Marc Schweder arbeitet am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, im Moment als Vertretungsprofessor. Die philosophischen, bioethischen und soziokulturellen Aspekte des Alterns gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Und von ihm hören wir jetzt den Vortrag Pro-Age oder Anti-Aging – Altern und gutes Leben zwischen Rehabilitation, Prävention und Enhancement.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein am KWI zum ersten Mal in Essen überhaupt und mit Ihnen einige dieser Gesichtspunkte, die Daniel jetzt schon angesprochen hat, vielleicht noch ein wenig zu vertiefen. Anders als Daniel habe ich keine zwei Leitfragen bekommen. Selbst schuld, dann mache ich einfach mal los. Ich spreche über Prozesse, die sozusagen in diese Richtung Enhancement gehen, die bereits angesprochen wurde, an einem konkreten Beispiel, nämlich der medizinischen Bekämpfung des Alterns. Vor etwa 20 Jahren ist dieses Buch erschienen von den beiden US-amerikanischen Sportmedizinern Ronald Klatz und Robert Goldman, die damals 1993, 94 die A4M, die American Academy for Anti-Aging Medicine, gegründet haben. Und sie haben dieses Manifest sozusagen zeitnah publiziert, The New Anti-Aging Revolution, Stopping the Clock for a Younger, Sexier, Happier You. Und das geht auch im Vorwort schon im Preface recht vollmundig weiter. Sie sagen, die Anti-Aging-Medizin ist mittlerweile so weit, wir haben die Prozesse der biologischen Seneszenz des Alterns so weit verstanden, dass wir in wenigen Dekaden praktisch alle Gebrechlichkeiten, Leiden, alle Einschränkungen und alle Lasten des Alterns eliminieren können. Ja, und sie sagen wörtlich, ich habe das mal übersetzt für uns, in wenigen Jahren wird das Bild des geschwächten, siechen Alten nicht mehr sein als eine groteske Erinnerung aus einer barbarischen Vergangenheit. Ja? Wir werden auf das Altern zurückschauen in einigen Dekaden, wie wir heute vielleicht auf die Pestepidemien des Mittelalters oder auf die hohe Kindersterblichkeit, hohe Säuglingssterblichkeit zurückschauen. Und wem das schon steil vorkommt, der hat sich noch nicht mit ihm auseinandergesetzt. Aubrey de Grey, von der Ausbildung her Informatiker, nennt sich selbst Biogerontologe und hat vor ungefähr 10 Jahren für allerhand Aufsehen medial auch gesorgt, indem er gesagt hat, naja, wir haben die Mittel eigentlich mittlerweile zur Verfügung. Der erste Mensch, der 1000 Jahre alt werden könnte, ist heute vielleicht schon 60. Also ein wirklich sehr weitreichender Anspruch. Wenige seiner Kollegen würden das in der Radikalität teilen. Aber Biogerontologie, die Verlängerung des Lebens, des gesunden Lebens, ist tatsächlich ein ganz zentrales
medizinisches Projekt der Gegenwart. Ich glaube, dass sich an diesem Beispiel der Idee einer medizinischen Bekämpfung des Alterns verschiedene Dinge, die uns hier auch interessieren, vielleicht diskutieren und ein wenig erläutern lassen. Ich glaube, dass zum einen sich hier zeigen lässt, noch ein wenig eingehender, was es mit dieser Medikalisierung des Lebens auf sich hat und auch der Medikalisierung von Vorstellungen des guten Lebens. Also, wie wächst die Bedeutung der Medizin für unsere Vorstellung davon, was menschliches Leben ist und eben auch, was gutes menschliches Leben ist oder sein kann? Ich glaube, dass wir zweitens durch diese neuen Entwicklungen oder zumindest diese Projekte, viel davon funktioniert ja überhaupt nicht, muss man sagen, zu gegenwärtigen Zeitpunkt viel, aber dass man durch diese neuen Entwicklungen, neuen Projekte zugleich gezwungen ist, über anthropologische Bedingungen des guten Lebens nachzudenken. Hier haben wir sozusagen Technologien, die nicht nur unsere Umwelt, unsere Lebenswelt durchwirken und prägen, sondern die wirklich in unseren Körper, in unsere physische, psychische, biologische Konstitution eingreifen, um sie zu verändern, die Conditio Humana selbst in gewisser Weise. Und drittens, es zeigt sich auch an der Diskussion dieser Dinge, und auch das hatten wir ja eben schon berührt, dass diese Fragen des guten Lebens, die hier berührt sind, nicht sozusagen rein individualistisch diskutiert oder rein subjektivistisch abgetan werden können. Jeder hat halt seine eigene Vorstellung vom guten Leben, sondern die ziehen auch einen Rattenschwanz an politischen Problemen und Fragen nach sich. Ganz kurz, da wir ja über gutes Leben und Technologie reden, muss ich zunächst was über diese Technologien sagen, die projektiert werden, um in den Alterungsprozess einzugreifen. Da gibt es verschiedene Dinge. Da gibt es zum einen den Versuch, mit Antioxidantien gegen oxidativen Stress vorzugehen. Oxidativer Stress entsteht dadurch, dass beim Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, in den Körperzellen freie Sauerstoffradikale entstehen, freigesetzt werden. Die sind sehr bindungsfreudig, die können sich in alle möglichen anderen Moleküle dran setzen, die sprengen und so Gewebeschäden verursachen, die dann mit für den Alterungsprozess verantwortlich gemacht werden. Und Antioxidantien galten lange als großes Mittel im Kampf gegen das Altern. Neuere Studien lassen da Zweifel aufkommen, dass wirklich dieses hochdosierte Schlucken von Vitaminpräparaten so gut und so gesund ist. Es gibt Anzeichen dafür, dass bestimmte Tumorerkrankungen durch Überdosierung von Vitamin C auch überhaupt erst das Risiko steigt. Ganz ähnliche Entwicklung haben wir bei der Hormonbehandlung. Hormone galten schon in den 90ern als das erste wirksame Anti-Aging-Medikament. Ja, Östrogen, Gestagen-Präparate wurden in den 90er Jahren fast standardmäßig für Frauen in der Menopause verordnet, nicht nur um unmittelbar Wechseljahrsbeschwerden zu behandeln, sondern auch um präventive Wirkungen für späteres Leben, also einen Schutz vor Tumorerkrankungen, einen Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen herbeizuführen. Dann hat man irgendwann gesagt, lass uns doch mal schauen, was das eigentlich macht mit Frauen, wenn man denen standardmäßig über viele Jahre diese Hormonpräparate gibt. Und es gab große klinische Studien in den USA, die Women's Health Study, in Großbritannien die Nurses Health Study, die beide zu eher ernüchternden bis erschreckenden Ergebnissen gekommen sind, weil sich gezeigt hat in einigen Armen dieser Studie, dass das Risiko zum Beispiel für bestimmte Tumorerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar stieg unter dem Einfluss von diesen Östrogen-Gestagen-Präparaten. Und seither ist man auch sehr viel vorsichtiger und sehr viel, sagen, zurückhaltender in der Verordnung solcher Hormonpräparate. Telomerase ist ein eher neuer Ansatz. Man sagt, die Telomeren, die Enden der DNA-Stränge, verkürzen sich mit jeder Zellteilung. Die kodieren zwar selbst keine Informationen, aber wenn sie nach einer gewissen Anzahl von Teilungen der Zelle so kurz sind, dass die informationskodierende Erbsubstanz angegriffen wird, dann verliert die Zelle ihr Vermögen, sich zu teilen, und sie stirbt ab. Es gibt ein Enzym Telomerase, das das verhindern kann, das also diese Telomeren wieder anstücken, verlängern kann und damit einen Schutz darstellen kann. Da wird viel intensiv geforscht, auch im Anti-Aging-Bereich. Problem hiermit, Telomerase ist unter anderem besonders aktiv auch in Tumorzellen. Die sind eben sehr proliferativ, die teilen sich auch endlos, und das will man natürlich nicht haben. Das Einzige, was nach gegenwärtiger Studienlage tatsächlich einen gewissen lebensverlängernden Effekt zu haben scheint, ist die Caloric Restriction, also die Kalorienrestriktion. Dabei dürfen Sie nicht an die letzte Brigitte-Diät oder so denken. Es geht hier wirklich um eine radikale Restriktion des Caloric Intake, also 40% weniger für den Rest Ihres Lebens. Und das zeigt aber zumindest im Mausmodell und im Rattenmodell zum Teil ganz beeindruckende Steigerungen der Lebensspanne um bis zu 50, 60%. Es ist nicht am Menschen getestet. Es gibt Leute in den USA, die sagen, lasst uns das jetzt mal ausprobieren. Wir leben einfach nach dieser Caloric Restriction Diät und wollen schauen, was passiert. Aber da fängt es auch schon an, dass man sich fragen kann, ist das nicht ein hoher Preis, den man bezahlt, sozusagen für die Langlebigkeit. Aber das sind ein paar Einblicke in sozusagen diese technologischen Innovationen, die da verfolgt werden in diesem Bereich. Die Kritik, die hier laut wird, ist natürlich, dass das eine Medikalisierung des Lebens ist, die hier stattfindet. Ein Übergreifen der Medizin auf Bereiche, auf Prozesse, die früher eben nicht in den Zuständigkeitsbereich der Medizin fielen. Ich kann das nur ganz schlaglichtartig, episodisch beleuchten. Das ist Ignaz Nascher, der Begründer der modernen Geriatrie. Ignaz Nascher erinnert sich in seinen Memoiren an seine Ausbildungszeit Ende des 19. Jahrhunderts in Wien und er beschreibt ein Dialog, den er da hatte mit seinem Professor. Sie sind auf Visite und kommen an einer alten Frau in einem desolaten Allgemeinzustand vorbei. Und Nascher fragt den Professor, was hat die Frau? Und der Professor sagt, naja, sie ist alt. Und Nascher fragt, was kann man für sie tun? Und der Professor sagt, gar nichts. Sie ist halt alt. Ja? Und das war sozusagen eine Haltung der Medizin gegenüber dem Alter, die für viele Jahrhunderte sehr dominant war. Die Vorstellung, dass Altern markiert in gewisser Weise eine äußerste Grenze ärztlicher Zuständigkeit und medizinischer Verantwortung. Das Altern ist ein Prozess, da hat die Medizin, da hat der Arzt nichts verloren. Das gehört eben dazu zum Leben. Leute werden alt und Leute sterben irgendwann. Das hat sich in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren, seit Nascher das berichtet hat, erheblich verändert. Nascher selbst als Begründer der Geriatrie hat nicht wenig dazu beigetragen, allein schon durch die Unterscheidung von normalem physiologischem Altern und pathologischem Altern, das für die Geriatrie, für die Altersmedizin grundlegend ist. Ja? Also er sagt, Altern muss nicht immer mit Krankheiten einhergehen, muss nicht immer mit körperlichem Niedergang einhergehen. Es gibt auch normale Alterungsprozesse. Und das ist ein Gedanke, der die Geriatrie, die Altersmedizin bis heute prägt. Die Idee, dass sozusagen mit dem Alter Normwerte, zum Beispiel für Lungenfunktion, Herz-Kreislauf oder neurophysiologische Parameter, sich ändern, aber dass diese Änderung ganz normal und nicht pathologisch ist. Ja? Und dass man eben genau darauf achten muss, wenn man bei Menschen im höheren Alter sozusagen Krankheiten, also Abweichungen von Normwerten diagnostiziert und beurteilt. Und sagen einige gerade im Anti-Aging-Umfeld, nein, warum? Das ist letztlich eine Art der Altersdiskriminierung. Warum sollten wir sozusagen für ältere Menschen andere Normwerte für Gesundheit, für Wohlergehen, für Leistungsfähigkeit, Funktionsfähigkeit anlegen als für jüngere Menschen? Ja, da heißt das nicht letztlich, wir erwarten von Älteren, sich mit weniger Gesundheit, weniger Lebensqualität, weniger Leistungsfähigkeit zufrieden zu geben als Jüngere. Warum eigentlich? Und im Umfeld dieser sozusagen Anti-Aging-Medizin, das ist die Deutsche Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin, die GSAAM, entwickeln sich entsprechend auch neue Begrifflichkeiten mit Blick auf das Altern. Da wird Altern eben als ein Risikofaktor, mindestens mal ein Risikofaktor, ein wesentlicher Risikofaktor für Krankheiten identifiziert. Also noch radikaler geht es sozusagen in der US-amerikanischen Schwestergesellschaft oder Muttergesellschaft, muss man sagen, zu, wo Alter ganz dezidiert als Krankheit bezeichnet wird, eine Art Metakrankheit. Und klar, Krankheit ist ein Fall für einen Arzt. Und das ist sozusagen ein wird immer wieder auch genannt in der Literatur als ein Beispiel für diesen Prozess der Medikalisierung, der schon genannt wurde. Also dieses Vordringen medizinischer Begrifflichkeiten, Problembeschreibungen, Lösungsstrategien in immer neue Bereiche der Gesellschaft, in immer neue Lebensbereiche. Wir hatten schon einige Beispiele genannt. Geburt ist etwas, was medikalisiert wurde. ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Pubertät, vielleicht dachten Sie, Sie seien schüchtern. Mittlerweile wissen Sie, Sie haben das Social Anxiety Disorder Syndrome. Dafür gibt es Tabletten. Schwangerschaft, männliches Klimakterium, also nicht nur das weibliche. Vergesslichkeit und Sterben sind alles Prozesse, Vorgänge, die medikalisiert wurden in den vergangenen 100, 150 Jahren, die verstärkt in den Einzugsbereich der Medizin und ärztlichen Handelns gerückt sind. Und eben auch das Altern, wie wir gesehen haben, wird zu einem medizinischen Problem vermehrt. Damit bin ich eigentlich schon beim zweiten Punkt, anthropologische Bedingungen guten Alterns, die durch diese Entwicklung der medizinischen Bekämpfung des Alters sozusagen herausgefordert werden. Viele Kritiker des Anti-Aging würden sagen, nein, wieso, das Altern ist doch keine Krankheit. Altern ist ein ganz normaler Prozess. Der ist ein Grundzug der Conditio Humana. Menschen sind immer schon gealtert. Das gehört zum Leben dazu, dass Menschen altern. Ja, womöglich ist es sogar, sind Aspekte des Alterns wie Vulnerabilität, Vergänglichkeit und Endlichkeit ein integraler Bestandteil eines guten Lebens, eine Voraussetzung, eine Bedingung für ein gutes Leben. Wie das, kann man sich fragen. Naja, einer der klassischen altersapologetischen Topoi ist das Altern, was mit Selbstentfaltung, mit Reifung zu tun hat. Man wächst irgendwie, die Persönlichkeit entfaltet sich, festigt sich. Weisheit ist ein Topos, der in dem Zusammenhang immer wieder gerne genannt wird. Oder aber man sagt, es ist auch ein Argument, das immer wieder in der Debatte angesprochen wird, die Begrenztheit der Lebenszeit ist sozusagen die Voraussetzung überhaupt für Glück und Sinn erleben. Ja? Also wenn wir unendlich viel Zeit hätten oder auch nur diese 1000 Jahre, die Aubrey de Grey uns verspricht, würde nicht diese Zeit, die wir haben, jegliche Wertigkeit für uns verlieren. Ja? Ist es nicht gerade die Begrenztheit und die Limitiertheit der Lebenszeit, die uns dazu nötigt, uns zu fragen, was wir mit dieser knappen Zeit anfangen wollen, wie wir, welche Entscheidungen wir treffen sollten, welche Prioritäten wir setzen sollten? Brauchen wir nicht diese Begrenztheit, um zu sagen, sowas wie Sinn überhaupt zu erleben? Das so ein paar klassische altersapologetische Argumente. Die Anti-Aging-Leute sagen dazu in der Regel, das ist alles Ausdruck eines gerontologischen Todeskultes. So nennt es die A4M tatsächlich in einem Position Statement. Das ist ein gerontologischer Todeskult. Die Geriater, die Gerontologen leben ja davon, dass die Leute weiter altern und siechen und leiden. Und deswegen tun sie so, als sei das Sterben, der Tod, der Abbau im Alterungsprozess eine ganz natürliche oder sogar wünschenswerte Sache. Und sie sagen, Aubrey de Grey zum Beispiel sagt, das ist eine Art Pro-Aging-Trance, in dem wir alle befangen sind. Wir kennen es eben nicht anders. Wir seit Menschengedenken altern die Menschen und sterben irgendwann und wir alle denken deswegen, das ist in der Natur der Sache, das muss so sein, das ist womöglich auch gut so. Und der sagt, nein, das ist in Wahrheit vollzieht sich hier Tag für Tag unter unseren Augen eine humanitäre Katastrophe. Hunderttausende von Menschen sterben an Folgen des Alterns und wir lehnen uns zurück und sagen, das ist immer schon so gewesen, das muss so sein, das ist gut so. Und er sagt, nein, wake up, aging kills. Ja, also sehr plakativ, aber wirklich, Altern tötet. Wacht auf aus diesem Pro-Aging-Trance. Entsprechend sehen dann auch die Argumente auf der Pro-Anti-Aging-Seite anders aus. Man sagt, Altern ist ein Übel, das medizinisch überwunden werden kann und muss. Man sagt, Altern ist eben ein Hindernis eines guten Lebens. Es ist eine Bürde und Zumutung. Es ist mit Schmerzen, Unannehmlichkeiten, Einschränkungen verbunden. Es limitiert unsere Glücks- und Selbstentfaltungsmöglichkeiten. Stellen Sie sich vor, wie viel mehr Glücksmomente Sie erleben könnten in 1000 Jahren. Wie oft sie zu ihrem Lieblingsitaliener gehen und ihre Lieblingspizza essen könnten. Oder wie sie unterschiedliche Lebensprojekte, also ich meine, im Moment müssen wir uns entscheiden, werde ich Mediziner, werde ich Medizinethiker, werde ich Kulturwissenschaftler oder mache ich irgendwie was ganz anderes. In so einer Szenario könnte ich das alles womöglich hintereinander machen. Das wäre vielleicht auch eine Lösung für dieses marxische Problem, das wir eben angesprochen hatten, sozusagen die sukzessive Erfüllung dieser verschiedenen Tätigkeitsformen über eine extrem verlängerte Lebensspanne. Ich komme zum letzten Punkt. Man könnte sagen, naja, das sind ja jetzt letztlich weltanschauliche Fragen. Das kann man ja jedem Einzelnen überlassen, ob er das Altern für eine Krankheit halten will oder nicht, oder ob er es für einen Teil des guten Lebens halten will. Und man muss sagen, das geht leider nicht auf, weil die Frage zum Beispiel, ob etwas eine Krankheit ist oder nicht, sehr weitreichende, auch gesellschaftlich-politische Implikationen hat. Denken Sie nur eben an die Mittelverteilung im Gesundheitswesen. Ja? Die Voraussetzung dafür, dass die gesetzliche Krankenversicherung medizinische Behandlung für Sie übernimmt, ist, dass Sie entweder an einer Krankheit leiden oder sozusagen drohen an einer Krankheit zu leiden oder sich gerade von einer Krankheit erholen. Jedenfalls, die Mittelverteilung ist ganz wesentlich auf den Krankheitsbegriff bezogen. Ich kann das jetzt nur noch kurz anreißen. Es gibt Ansätze, sozusagen schon länger in der Debatte zu sagen, wir dürfen nicht alles, was medizinisch, die Medizin ist sozusagen hier, Daniel Callan, US-amerikanischer Bioethiker, hat das schon in den 80er Jahren eigentlich formuliert, die Idee, wir müssen Grenzen setzen. Ja, die Medizin scheint in so einem grenzenlosen Machbarkeitswahn befangen. Sie will immer mehr Lebenszeit, immer mehr Lebensqualität für alle
sozusagen herausholen. Und das ist nicht nur nicht machbar, es ist auch nicht sinnvoll. Ja? Und Callan sagt, wir müssen unsere Endlichkeit als Menschen, unsere Sterblichkeit wieder anerkennen. Und so eine natürliche Lebensspanne, sagen wir mal 80 Jahre, die reicht doch auch aus, laut Callan, um ein gutes, erfülltes Leben zu führen. Deswegen argumentiert er, sollte man ab 80 verzichten auf aufwendige, kostenaufwendige, lebenserhaltende Maßnahmen zugunsten von Pflege und Palliation. Setting Limits heißt sein Buch, hat damals für großen Aufruhr gesorgt in den USA. Das Argument klingt erstmal sympathisch vielleicht, Anerkennung der Endlichkeit, der Sterblichkeit, schön, hat aber natürlich seine Probleme. Zunächst mal, warum eigentlich genau 80 Jahre diese Grenze? Ist das nicht ein bisschen willkürlich? Callan selbst ist heute, ich glaube, 85, 86. Und wenn man der New York Times Glauben schenken darf, hat er sich noch vor 3 Jahren einer 7-stündigen Operation am offenen Herzen unterzogen. Also er selbst scheint mittlerweile eine andere Vorstellung davon zu haben, wo da diese Grenze für eine natürliche Lebensspanne liegt. Selbst wenn sich sowas wie eine natürliche Lebensspanne gleichsam objektiv fixieren ließe oder beobachten ließe, würde daraus aber auch rein normativ überhaupt nichts folgen. Ja, aus der bloßen Feststellung einer Tatsache folgt nicht, dass die auch gut, wünschenswert, erstrebenswert ist. Und schließlich zeigt sich bei näherem Betrachten, dass Callahans Vorstellung und Vorschlag bestimmt ist von der Voraussetzung einer bestimmten Vorstellung des guten Lebens, die er aber nicht oder nur in Teilen wirklich explizit macht. Er sagt, naja, diese 80 Jahre, die reichen eben aus, um zum Beispiel eine erfüllte Beziehung aufzubauen, um eine Berufskarriere zu verfolgen und darin erfolgreich zu sein, eine Familie zu gründen, sich an den Enkelkindern zu erfreuen und noch so ein bisschen den Ruhestand zu genießen. Das mag ja alles sehr idyllisch klingen, aber es ist sozusagen nur ein, in einer modernen pluralen Gesellschaft, nur ein Lebensentwurf unter anderen und der könnte schwerlich zur Grundlage für allgemeinverbindliche sozusagen Allokationsregeln gemacht werden. Was heißt das? Das heißt, wenn wir einerseits sagen, das ist ein Vorschlag, den ausgehend von diesem Problem ein Kollege von Callan, Ezekiel Emanuel, formuliert hat, wenn wir einerseits sowas brauchen wie eine Vorstellung des guten Lebens, um entscheiden zu können, welche medizinische Behandlung wir haben wollen und welche uns wichtig ist, und andererseits eine Vorstellung des guten Lebens und solche anthropologischen Ideen vom menschlichen Leben nicht mehr einfach sozusagen vorausgesetzt werden können in pluralistischen Gesellschaften, dann müssen wir einsteigen in eine faire Verständigung über solche Vorstellungen des guten Lebens. Wir müssen also versuchen, deliberativ herauszufinden, zu ermitteln, was sind die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Vielleicht gibt es ja durchaus mehr Gemeinsamkeiten, als wir zu glauben meinen. Und auf der Grundlage solcher gemeinsam geteilten Vorstellungen des guten Lebens, und deswegen nennt er seine Position auch liberaler Kommunitarismus, ließen sich Priorisierungen von medizinischen Leistungen formulieren. Das nur zum Schluss als sozusagen ein Vorschlag, wie man mit diesem Problem der Pluralität von Vorstellungen guten Lebens umgehen kann, die gleichwohl wichtig sind für medizinethische und auch biopolitische Entscheidungen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Geduld.
Und diese Überlegungen gemeinsam anzustellen, also mit der ganzen Gesellschaft, ist sicher gar keine so blöde Idee. Das wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir rückblickend feststellen, dass gewisse Fortschritte auch Effekte haben, die wir so gar nicht wollten. Marc Schwede habt ihr gehört, Bioethiker aus Göttingen, mit einem Vortrag über unseren Umgang mit dem Altern. Sein Vortrag und der von Daniel Strech, den wir davor gehört haben, wurden am 19. November 2015 aufgezeichnet im Rahmen einer Tagung des KWI, also des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, die sich um den Zusammenhang von technologischem Fortschritt und unserer Vorstellung vom guten Leben gedreht hat. Vom Hörsaal war es das für heute. Macht ihr euch jetzt auch ein gutes Leben? Ich könnte euch auch einen ziemlich guten Soundtrack dazu empfehlen. Hier übernimmt nämlich kurz nach 7 Mike Litt mit dem Club der Republik. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Hörsaal.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.